Ich freue mich Sonntag nach Ostern und ich habe eine völlig bekannte Geschichte mitgebracht, aber die hat mich diese Woche total angerührt. Und es ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die meisten von euch sie parat, aber vielleicht habe ich heute den einen oder anderen Gedanken, den du so noch nicht gedacht hast. Das Thema habe ich genannt, die Hoffnung von Emmaus. Warum? Ich habe letzte Woche schon gepredigt und habe gesagt, hey, wir sind als Menschen, die Jesus nachfolgen, müssen wir Hoffnungsträger sein, müssen wir Menschen sein, die in unser Umfeld gehen und anderen Menschen Hoffnung bringen, wo sie vielleicht gerade keine haben. Und von der Geschichte sind wir an dem Punkt immer noch am Auferstehungstag. Es ist immer noch dieser Sonntag. Und wir lesen von den Frauen, die am Grab waren. Und die ersten Jünger haben erfahren, dass Jesus nicht mehr im Grab ist. Ich liebe es ja, wie zum Beispiel im Johannesevangelium. Johannes ja immer so zu sich, über sich sagt, also ich bin ja der, den Jesus ganz besonders lieb hatte. So. Bisschen eingebildet, aber auch irgendwie cool. Und dann gibt es dieses Wettrennen zwischen ihm und Petrus, wer jetzt zuerst am Grab steht. Ja, der Jünger, den Jesus mehr liebte oder mehr als alle anderen geliebt hat, der war vor dem Petrus am Grab. Und ich denke mir so, nette Randinformation. So, kann ich auch sagen, ich war der Erste. Ich kenne das von meiner Tochter. Meine Tochter macht immer Wettrennen mit mir. Egal, was das ist. Wir machen immer einen Wettkampf draus. Und sie will immer gewinnen und immer Erstes sein. Und ich glaube, wenn ich Petrus gewesen wäre, ich hätte nicht zurückgesteckt. Ich wollte der Erste sein. Warum? Weil Petrus ist auch immer der Erste gewesen. Der mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Und deswegen liebe ich Petrus, weil ich bin leider auch so. Ich denke meistens nicht so viel nach und mache erstmal und stelle dann fest, oh, das war gar nicht so klug. Aber wir sind dabei. Und Jesus ist dabei und deswegen ist es richtig gut. Die Jünger, über die wir heute reden, haben das mitbekommen, dass Jesus nicht mehr im Grab war. Trotzdem waren sie enttäuscht und hoffnungslos. Warum? Weil sie was komplett anderes erwartet hatten. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, so mit Erwartungen, wie du im Kommunizieren bist, weil wir haben alle Erwartungen und manchmal kommunizieren wir sie und manchmal kommunizieren wir sie nicht. Das Problem ist, nicht kommunizierte Erwartungen, so rum, die werden immer enttäuscht. Also so gut wie immer. Es ist ganz, ganz selten, dass jemand deine Erwartung erfüllt, wenn du es ihm nicht vorher sagst, was du von ihm erwartest. Deswegen liebe ich Kommunikation. Ich liebe es, ehrlich zu sein, miteinander im Austausch zu sein, zu sagen, hey, was erwartest du von mir? Weil dann kann ich dir auch sagen, kann ich liefern oder auch nicht. Wenn du aber eine Erwartung an mich hast, wo ich nicht weiß, dann werde ich ich sage mal 95% werde ich dich enttäuschen darin. Warum? Weil ich es ja gar nicht wusste, dass du die Erwartung an mich hast. Und ich glaube, dass wir das schon mal als erstes Learning mitnehmen können aus dieser Predigt. Erwartungen, die wir haben, sind okay, aber sie müssen kommuniziert werden. Und meine Erwartung muss nicht immer erfüllt sein. Vor allem nicht von Gott, weil ich habe ganz oft Erwartungen, wie Gott Dinge machen muss und erlebe dann, dass Gott sie gar nicht so macht, wie ich das will. Und ich denke doch, hey, ich bin doch so smart, ich weiß doch, wie es läuft. Und Gott, hör schon mal auf mich, das passt schon. Nein, und Gott sagt dann, nee, mache ich anders. Und dann bin ich manchmal enttäuscht, weil ich denke, ja, okay, Gott, ich bete und dann musst du mein Gebet erhören auf diese eine Art und Weise, weil so habe ich mir sehr überlegt. Und Gott sagt sich, nee, muss ich gar nicht und mache ich auch oft gar nicht so. Lass uns in den Text eintauchen, Lukas 24. Ab Vers 13, so. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen, aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Ich finde das einen ganz spannenden Satz. Warum? Weil sie haben, das lesen wir nachher noch, sie haben mitbekommen, dass Jesus nicht mehr im Grab war. Sie haben Maria reden hören, die gesagt hat, die von Jesus selber gesagt bekommen hat, oder von dem Engel, er ist nicht mehr hier. So, der Lebendige, warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und all das wissen sie und sie sind trotzdem traurig. Warum? Weil sie nicht verstanden haben, diese beiden Jungs, die da nach Emmaus 11 Kilometer lang gelaufen sind, sie haben nicht verstanden, welches historisches Ereignis direkt vor ihren Augen passiert ist. Warum? Weil sie so sehr auf ihre Enttäuschungen und Probleme fokussiert waren. Und ich glaube, es passiert uns auch ganz oft, dass wir in unserem Leben Dinge verpassen, die Gott in unserem Leben macht, gute Dinge, die er macht, weil wir zu sehr darauf fokussiert sind, was auch alles gerade nicht so gut läuft. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sie ihre Lage noch deutlich verschlimmern, weil sie laufen weg von der Gemeinschaft. Sie sind zwei, der anderen, es sind noch 500 andere, die sind in Jerusalem geblieben und zwei von denen laufen weg. Und was passiert? Sie suhlen sich in ihre Traurigkeit, sie suhlen sich in ihre Enttäuschung, sie sind so verletzt und enttäuscht und hoffnungslos, weil sie alleine unterwegs waren. Und ich glaube, wir laufen auch immer in der Gefahr, dass wenn wir eben diesen Fokus auf all diese negativen Dinge in unserem Leben legen, und wir sind mal ganz ehrlich, es ist nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen, alles super, aber die Frage ist doch, konzentriere ich mich auf das, was nicht so gut ist, oder konzentriere ich mich oder versuche ich meinen Blick immer wieder auf das zu lenken, wo Gott zu mir sagt, hey, ich habe da was Besseres für dich. Du siehst es jetzt vielleicht noch nicht, aber ich habe etwas Besseres für dich. Und wisst ihr, ich glaube, dass es ein ganz großer Punkt ist, den wir immer wieder kämpfen, wenn wir mit Herausforderungen unterwegs sind, dass wir erstmal diesen Schritt zurück machen und meinen, ich kläre das jetzt mal alleine mit meinem Jesus. Oh, ich brauche die Gemeinschaft nicht. Nee, in meiner Kleingruppe teile ich das nicht. Und ich glaube zutiefst, dass das der erste Schritt ist, den der Teufel ganz gerne bei uns nutzt, um uns aus der Gemeinschaft zu nehmen, um uns zu isolieren und anzufangen, uns mit diesen Gedanken, die er da auf uns einprasseln lässt, mit all diesem negativen Kram, uns immer mehr wegzuziehen von dem, was Jesus eigentlich vorbereitet hat, was Gott für uns vorbereitet hat. Weil wir sind oft so, dass jeder von uns hat Träume. Jeder von uns hat Hoffnungen gehabt, mal irgendwann in seinem Leben. Und manche von denen wurden vielleicht erfüllt und manche wurden auch überhaupt nicht erfüllt. Und die Frage ist, wie gehe ich mit denen um, die nicht erfüllt wurden? Vertraue ich Gott, dass er es am Ende des Tages gut gemacht hat damit? Vertraue ich darauf, dass Gott, wenn er meinen Traum nicht in Erfüllung gebracht hat, das Richtige gemacht hat? Oder fange ich an, in Bitterkeit zu gehen und zu sagen, okay Gott, ich habe doch so fest dafür gebetet, ich habe so hart geglaubt, warum hat es nicht funktioniert? Und wir lesen weiter, ab Vers 18, heißt es, einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Und Jesus fragt, ich liebe Jesus, er kommt und sagt, hä? Was war denn da los? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Jesus so kommt und so, ja, nee, wirklich, was? Verrückt, wirklich, das, wow. Also, ich liebe mir die Bibel manchmal so in Comics vorzustellen, ich kann mir so richtig vorstellen, so, was, wirklich? Da haben sie den Jesus gekreuzt. Wer hätte das erwartet? Boah. Und wir lesen weiter. Jesus fragte eben, was waren das für Ereignisse? Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Ich finde es spannend, weil als alles cool war bei Jesus, als er die Wunder gemacht hat und als er Menschen geheilt hat und die Leute gefüttert hat und alles Mögliche, und gepredigt hat und die Leute gemerkt haben, wow, da ist Vollmacht, da passieren Dinge, wenn dieser Jesus spricht. Da waren alle da. Da waren die drei Engsten, die 12, die 72, da waren Tausende da. In dem Moment, als Jesus am Kreuz hängt, sind noch drei übrig. Johannes, seine Mama und Maria von Magdala. Das sind die drei von Tausenden, die am Ende der Reise immer noch bei Jesus stehen. Warum sind die anderen weg? Weil sie eine Erwartung an diesen Jesus hatten, die er so nicht erfüllt hat. Und die Kreuzigung war bestimmt kein Ereignis zu diesem Zeitpunkt, das da niemand interessiert hat. Also Jesus war ja quasi ein Mega-Church-Preacher. Der ist durch die Welt gezogen, alle sind ihm hinterhergelaufen. Da sind Tausende, hat es interessiert, dass dieser Jesus plötzlich ans Kreuz genagelt wird. Aber in dem Moment sind es nur noch drei und ein paar, die ihn auslachen. Und weil das so ein Riesending war, ist es für diese zwei Jünger noch viel unverständlicher, wie dieser eine Typ hier im Großraum Jerusalem unterwegs sein kann und nicht checkt, was da war. Und die beiden erklären Jesus, was sie sich von diesem Jesus erhofft hatten, nämlich, hey, das war der Retter, der hätte dich. Und es gibt verschiedene Gruppen unter den Juden, die eine Gruppe zum Beispiel, die ist davon ausgegangen, dass der Messias als großer Feldherr kommt und die Römer aus dem Land vertreibt. Das erzählen sie ihm auch in den folgenden Versen, sagen, ja, wir haben erwartet, dass der Messias kommt und dass er dann die Römer vertreibt und all diese Dinge. Und dann, das bin nicht ich, glaube ich. Und dann kommen wir in so einen Moment, der auch Jesus total darstellt. Und das ist der nächste Abschnitt ab Vers 25. Lesen wir, darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben? Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose, den Propheten, und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Und ihr müsst euch vorstellen, in diesem jüdischen Kontext, da war das vollkommen normal, dass sie das, was wir heute Altes Testament nennen, dass sie das komplett vom ersten bis zum letzten Vers auswendig konnten. Wie viele Teile der Bibel kennst du auswendig? Also ich frage für einen Freund, aber ich muss mich selber manchmal, ich habe einzelne Bibelverse, die habe ich parat, da weiß ich genau, die stehen da und boah. Und dann gibt es manchmal so Situationen, wo ich mir denke, steht das wirklich so in der Bibel? Das habe ich wirklich, da muss ich erstmal nochmal nachschlagen. Und dann sehe ich, oh ja, wow, das steht ein bisschen anders, wie ich es im Kopf hatte da sogar. Hey, da sind ganz krasse Details drin, die habe ich voll ausgeblendet. Und diese Jünger von Jesus, diese Menschen aus dem jüdischen Volk, die kannten die ganze Schrift in- und auswendig, die könnten die vorwärts und rückwärts aufbeten und haben trotzdem nicht gecheckt, was da passiert ist. Ey, wie viel wichtiger ist es, dass wir anfangen, unsere Bibel zu lesen und zu verstehen, nachzudenken. Obwohl sie die Propheten kannten, haben sie nicht gecheckt, dass Jesus genau diesen Weg gehen musste. Warum? Weil Propheten hunderte Jahre vorher exakt beschrieben haben, was er tun muss und was passieren wird. Als kleines Beispiel, ich glaube, ich habe es letzte Woche erwähnt, auch Psalm 22, ein Psalm von König David. 1000 Jahre vor Jesus hat er gelebt, hat in Psalm 22 die komplette Kreuzigungsszene beschrieben. Inklusive dem, dass da Soldaten sitzen, die sich um Klamotten würfeln. Und das ist nur ein Beispiel. Und Jesus fängt an, und das mag ich ja an Jesus. So, ich glaube, dass Jesus ja ein total emotionaler Mensch war. So, wir sehen jetzt so ein paar Ausschnitten. Was wir immer machen, wir verkaufen unseren Jesus immer so als diesen langhaarigen, Birkenstock-Sandalen tragenden Dude, der irgendwie, okay, alles ist cool und ich predige ein bisschen Liebe und alles. Nein, dieser Jesus kommt auch und haut mal auf den Tisch und schmeißt Tische um und tritt Sachen weg und sagt, so geht's nicht. Aber dieser Jesus hat auch diese Seite, wo er sagt, also ich bin seit über 10 Jahren Pastor jetzt. Es gab schon auch Momente, wo ich Menschen in meinem Team hatte, wo ich gedacht habe, ich würde dir jetzt gerne mal eine geben, damit du verstehst, worum es eigentlich geht. Macht man natürlich als guter Pastor nicht. Aber es gibt diese Momente, wo du das gerne machen möchtest. Wenn du Kinder hast, dann hast du diese Momente schon mal erlebt, dass du sagst, wow, Kind, ey, ohne Witz. Eltern hier im Raum, wer von euch hatte schon mal diese Emotion? Genau, seid ehrlich, ihr dürft ehrlich sein. Es gibt Momente, wo ich mein Kind gerne mal gegen die Wand klatschen möchte. Vor allem, wenn sie nachts um 3 mich aufweckt und dann hellwach ist und ich bin so, oh, Kind, was willst du von mir? Dann denke ich mir manchmal, zum Glück hat Jesus so viel Liebe in mich hineingelegt für dieses Kind, dass ich das jetzt nicht tue. Aber in mir drin hab ich so das Gefühl, ich würde jetzt gerne. Und ich glaube, Jesus hat genau das. Wie oft sagt Jesus zu seinen Jüngern, wie dumm seid ihr eigentlich? Wie oft muss ich es euch eigentlich noch erklären? Und ich glaube, dass die Bibel an der Stelle sehr euphemistisch ist und sagt, ich beschreibe das ein bisschen schön, aber ich glaube, Jesus hat schon auch manchmal verbal um sich geschlagen und gesagt, und was macht er dann? Dann setzt er sich hin. Und dann sagt er, ihr checkt's nicht. Kein Problem, ich erkläre es euch nochmal. Ich erkläre es euch nochmal. Ich erkläre es euch nochmal. Und Jesus macht das an dieser Stelle genauso. Er nimmt sich die Zeit und sagt, ihr seid so dumm, dass ihr nicht versteht, was da eigentlich passiert. Und eigentlich müsstet ihr das alles wissen. Und dann fängt er an. Wo fängt er an? Ganz vorne. Er fängt an im 1. Mose, in Genesis 3, nach dem Sündenfall. Was macht Gott? Gott kommt da an dieser Stelle hin und sagt, es wird der Tag kommen, sagt er zu der Schlange, wo die Frucht der Frau dir den Kopf zertreten wird. Wir können das sehen, die ganze Bibel hat einen roten Faden, wo immer wieder das gleiche Thema hochkommt. Der Messias wird kommen, um die Sünde der Welt zu vernichten, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Und das endet bei der Auferstehung. Nicht am Kreuz, es endet bei der Auferstehung. Und Jesus sagt, ihr habt es nicht verstanden. Jesus hat dreimal seinen Tod selber angekündigt, während er mit seinen Jüngern unterwegs war. Was war das Endergebnis? Es gab einen Petrus, der gesagt hat, hey Jesus, nee, also bevor du stirbst, sterb lieber ich. Dann kommt dieser Moment und Jesus sagt, na, wirst du nicht. Du wirst mich sogar verleugnen, du großes Maul. Oh, ich denke mir, hey Jesus, was geht ab? Das geht doch nicht. Wie kannst du so barmherzig sein? Ich würde ausfrasten. Und Jesus kommt und dann fängt er an und sagt, hier, Genesis. Da hat Gott es schon gesagt. Dann geht er weiter und er kommt zu diesem Bild. Ihr kennt es wahrscheinlich, Jesaja 53, der Gottesknecht, wo es heißt, in seinen Wunden sind wir geheilt. Er geht weiter zu einer Stelle in Sacharja, die lesen wir gleich auch noch, wo erklärt wird, dass die Menschen ihn durchbohren, ohne zu wissen, was sie da tun. Und er landet bei Maleachi, dem letzten Buch im sogenannten Tanach, wo danach diese Phase kommt, wo Gott dann 400 Jahre schweigt, bevor es dann in unserem Fall mit Matthäus weitergeht. Und er zeigt auf, dass der komplette Tanach, also Torah, die fünf Bücher Mose, die Propheten, die Weisheitsschriften, all das die ganze Zeit immer wieder auf Jesus hinzeigt. Immer wieder sagt, hey, da wird der Messias kommen, der macht diese und jene Dinge. Und trotzdem checken die Leute das nicht. Und wisst ihr, ich glaube, wir sind heute an einem ähnlichen Punkt. Es gibt so viele Menschen da draußen, für die hat es überhaupt keinen relevanten Wert, dass dieser Jesus für sie gestorben ist. Warum? Weil sie es nicht checken, was es bedeutet. Und wie viel wichtiger ist es, dass wir diese Hoffnung in dieses Leben bringen. Sie neu erklären, hey, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, war ein wichtiger erster Schritt, dass er auch verstanden ist, das ist der Punkt, um den geht es eigentlich. Und aus dem raus kommt ganz viel. Es gibt diese Prophetie in Joel 3, ist es, glaube ich, wo es heißt, dass der Geist über alles Volk ausgegossen wird, über Frauen, über Mägde, über Knechte, über alles. Es wird über Kinder, über Alte und Junge werden prophezeien, all das. Und das feiern wir an Pfingsten. Aber das ist schon tausende Jahre vorher in der Schrift festgesetzt, dass das passieren wird. Und wir wundern uns trotzdem immer wieder, wow, krass, dass Gott das gemacht hat. Wow, wer hätte das erwarten können? Wir, wenn wir das lesen. Aber Jesus ist heute, glaube ich, zum Teil immer noch so unpopulär wie vor 2000 Jahren, als er am Kreuz hing. Warum? Weil die Leute nicht verstehen, was dahinter steckt. Sie sehen diesen Jesus, der am Kreuz hängt und dessen Gott nicht eingegriffen hat in der sichtbaren Welt. Aber sie sehen nicht, was dahinter passiert ist. Und wisst ihr, ich glaube, sonst geht es auch oft auch so. Wir haben Probleme in unserem Leben, wir haben Sorgen, wir haben Krankheit, wir haben Herausforderungen, was auch immer. Und manchmal haben wir das Gefühl, mein Gott greift nicht ein. Warum greift er nicht ein? Oder du liest vielleicht Bibel und sagst, ich verstehe es auch nicht. Also ich habe jetzt wieder angefangen, den Hebräerbrief zu lesen, so für mich. Und ich habe gemerkt, ich habe für mich die völlig falsche Bibelübersetzung genommen, weil sie, also der Brief ist eh schon super verschachtelt geschrieben. Aber wenn du dann noch in so einer Version, keine Ahnung, Elberfelder oder Luther oder was auch immer liest, dann sitzt man da und dann denkst du, böhmische Dörfer, was? Hä? Und da steckt aber so viel wichtiges Zeug drin und das versteht man manchmal nicht, weil die Sprache nicht so richtig passt. Und ich denke mir, hey, das ist so, so wichtig, dass wenn wir Dinge nicht verstehen in der Schrift, dass wir dann nicht sagen, okay, verstehe ich nicht, schiebe ich weg, will ich nicht. Sondern dass wir hingehen und sagen, okay, gibt es Leute, mit denen ich mich zusammensetzen kann, die vielleicht ein bisschen mehr, länger dabei sind, ein bisschen mehr davon wissen, die ich fragen kann. Wisst ihr, warum ich es so wertschätze, in der Church zu sein, wo wir von 0 bis 100 gefühlt alles da haben? Weil da Weisheit sitzt, Lebenserfahrung, weil da Menschen sind, die das Wort Gottes angewendet haben in ihrem Leben, in Situationen, in die ich vielleicht hineinfalle. Und ich manchmal denke, ich ertrinke da drin, ich verstehe nicht, wie ich damit umgehen kann. Ich lese meine Bibel vielleicht und denke, ich verstehe gar nicht, wie ich das anwenden soll. Und dann Menschen um mich zu haben, wo ich weiß, hey, ich kann fragen, wie verstehst du das? Und ich liebe das. In meinem Studium haben wir Kurse gehabt, wo wir einzelne Bibelverse genommen haben. Es saßen 20 Studenten am Tisch vom Landeskirchler bis hier. Und du sitzt dann da und denkst so, Moment. Das kann überhaupt nicht sein. Der Vers bedeutet genau das, was ich denke. Und ich saß da ganz oft und dachte mir, Halleluja. Wie schön ist es, dass man einen Bibelvers nehmen kann und plötzlich 20 verschiedene Perspektiven drauf hat und merkt, Gott lässt sich nicht in eine Box reinsetzen. Und Gott sagt nicht nur das eine, sondern es bedeutet, oder er sagt das eine, aber die Bedeutung hat für ganz verschiedene Menschen ganz verschiedene Spektren auf einmal. Und es ist nicht nur dieses eine Ding. Manche Verse sind sehr klar und da gibt es nur dieses eine, aber es gibt auch Bereiche, wo man sagen kann, wow, da steckt so viel drin. Und wenn ich mir überlege, allein im Alten Testament, ich liebe das Alte Testament, weil das Hebräische ist halt einfach auch eine Bildsprache. Wir lesen das ganz oft und verstehen gar nicht, was da alles mitschwingt. Eins meiner Lieblingsbilder, ich baue es ganz kurz ein, ist im Psalm 23 heißt es, er führet mich zur grünen Aue. Da denken wir, okay, welches Bild ploppt bei uns auf? Der Hirte läuft voraus, da ist eine grüne Wiese, voll schön. Dann sind wir da, Halleluja. Der Hebräer versteht noch was ganz anderes da drin. Er hat ein Bild vor Augen von Kameltreibern. Und Kameltreiber haben Stöcke in ihrer Hand, weil Kamele würden laufen, bis sie tot umfallen. Die haben kein Müdigkeitsempfinden. Und die würden einfach laufen und laufen und laufen und laufen und irgendwann pff, tot. Die Kameltreiber nehmen diesen Stock und kommen an den Punkten, wo sie Pause machen und knüppeln auf diese Füße von den Kamelen, damit sie Pause machen. Ich habe das gehört. Plötzlich haben manche Situationen in meinem Leben, wo ich dachte, Gott, warum hast du mir den Knüppel zwischen die Beine geworfen, eine komplett neue Perspektive für mich aufgemacht. Warum? Weil ich bin genauso ein dummes Kamel, manchmal das laufen würde, bis es tot umfällt. Und Gott kommt und sagt, das ist nicht mein Plan für dich. Mein Plan ist, dass du groß wirst. Mein Plan ist, dass du aufblühen kannst. Aber das kannst du nicht, wenn du keine Pausen machst in deinem Leben. Und deswegen brauche ich das manchmal. Und ich sage zu Gott, in der Zwischenzeit sage ich sehr oft Danke, wenn ich merke, ich habe einen Knüppel zwischen die Beine bekommen. Warum? Weil ich merke, ich hätte nicht gecheckt, dass ich gerade eine Pause brauche. Und Gott sagt, ich sehe dich und ich weiß, was du brauchst. Und das sind Bilder, die haben wir nicht vor Augen, wenn wir das lesen. Aber das schwingt damit, wenn wir in dem Hebräischen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns anfangen auszutauschen, dass wir Kommentare vielleicht auch lesen. Und wenn du vielleicht sagst, ach nee, gar keinen Bock auf solche wissenschaftliche Bücher oder so, dann komm gern zu mir, ich habe da ein bisschen was und dann machen wir coole Bibelstunden. Aber ich liebe es auch, dann so einzutauchen und so einzelne Verse zu nehmen und zu gucken, was bedeuten die. Und das brauchen wir. Weil es steckt so viel mehr in unserer Bibel, wie wir manchmal denken. Vor allem, wenn wir manchmal das Gefühl haben, ich verstehe Dinge nicht, die da stehen. Oder warum hat Gott verschiedene Verse da reingesetzt und andere auch wieder nicht? Und ich verstehe das nicht. Das ist eine Einladung vom Heiligen Geist zu sagen, frag nach. Die Bibel erklärt sich in vielen Punkten selber. Ich weiß nicht, ob du schon mal angefangen hast, diese Randnotizen in deiner Bibel nachzuschlagen. Wenn du so einen Bibelvers liest, dann sind da gerne so Querverweise. Eigentlich wollte ich das Bild mitbringen, aber vielleicht zeige ich euch mal was anderes. Es hat sich jemand die Mühe gemacht, alle Querverweise in der Bibel auf eine Grafik zu packen. Das sind ungefähr 65.000 Stück innerhalb dieses Buchs. mit ganz vielen bunten Linien. Das sieht fancy aus, wirklich. Und dann siehst du, wie vom ersten bis zum letzten Kapitel alles miteinander verknüpft ist. Und wie sich alles gegenseitig zitiert und wie alles sich gegenseitig erklärt. Und plötzlich stehst du da, wenn du sagst, hey, ich lese einen Bibelvers, der im ersten Moment für mich gerade keinen Sinn macht, dann steht ganz oft meistens irgendeine Referenz dabei und dann versuch mal diese 2, 3 Bibelverse, die da stehen, auch mitzulesen. Kleiner Tipp für deine morgendliche Andacht vielleicht auch. Aber da passieren Dinge und plötzlich merkst du, hey, wow, da steckt ja noch viel, viel mehr drin, wie das, was ich bisher verstanden habe. Ich hatte einen Dozenten in meinem Studium, der hat folgenden Satz geprägt. Bibelverständnis kommt durch Bibelkenntnis. Bibelverständnis kommt durch Bibelkenntnis. Das Wort Gottes, habe ich gerade gesagt, erklärt sich in vielen Bereichen selber. Und da, wo es das nicht tut, sind unsere Kleingruppen und Gemeinschaft so, so wichtig, dass wir da weitergehen. Aber es ist auch entscheidend, dass wir unsere Fragen mitbringen und kommen und sagen, ich verstehe da auch was nicht. Und es ist so schön, die Bibel sagt, wenn es dir an Weisheit mangelt, dann bete darum. Und Gott wird es dir nicht vorenthalten. Ich habe euch so eine Stelle mal mitgebracht. Die wird zitiert in diesem Bereich, in dem wir gerade waren. Jesus erklärt von Adam und Eva bis zur Auferstehung, was er gemacht hat. Und dann gibt es einen Vers in Sacharja 12, Vers 10. Und da heißt es, dann gieße ich einen Geist der Gnade und des Gebets über die Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems aus. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben, und um ihn trauern wie um einen einzigen Sohn. Sie werden ihn beweinen, wie man einen erstgeborenen Sohn beweint. Das ist genau das, was in dieser Lukas 24-Passage passiert. Sie haben den Durchbohrten gesehen und sie weinen um ihn, weil sie noch nicht gecheckt haben, dass er eigentlich lebt. Dass er das Wunder, das größte Wunder der Geschichte vollbracht hat schon. Und Sacharja beschreibt dort ungefähr 500 Jahre vor der Geburt von Jesus, dass der Tag kommt, wo alle Menschen erkennen werden, wer Jesus ist. Und wo sie beweinen, welche Schuld sie in ihrem Leben haben. Und welche Fehler sie gemacht haben, diesen Jesus ans Kreuz zu nageln. Er beschreibt, dass durch den Geist der Gnade und des Gebets eine Erweckungswelle durch die Welt gehen wird, die eine wahre Erweckung bringt, die uns aufzeigt, dass wir, ich weiß nicht genau, ob du es schon mal erlebt hast, dass du eine richtige Trauer über die Schuld in deinem Leben erlebt hast. Wisst ihr, wir sind nicht mehr so gut darin, über Schuld und Sünde zu sprechen, weil es ist unangenehm. Macht man nicht mehr. Jesus ist ja dafür ans Kreuz gegangen, super cool, das Ergebnis zählt, oder? Aber ich glaube, bevor wir nicht eine richtige Erkenntnis über das haben, was Gottes Herz bricht, wir sagen, Jesus, wieder zurückgehen in unser altes Muster. Wenn wir nicht kommen an diesen Punkt, wo wir sagen, Jesus, ich weine über mein Leben und über das, was ich alles falsch mache und es tut mir in der Seele weh, es zerbricht mein Herz. Wollen wir nicht erkennen, was die Kraft der Auferstehung wirklich bedeutet. Und ich glaube, wir dürfen das ist ein gefährliches Gebet und ihr kennt mich in der Zwischenzeit, ich liebe gefährliche Gebete. Lasst uns nachher dieses Gebet beten, dass Gott uns Dinge zeigt in unserem Leben, wo wir wirklich tiefe Trauer erleben dürfen über das, was nicht gut läuft. Über das, was Gottes Herz bricht, über das, was Gott traurig macht. Damit wir eine Umkehr bekommen, eine Buße, dieses griechische Wort Metanoia, eine Umkehr, eine Umgestaltung unseres Denkens über Dinge in unserem Leben. Der Geist der Gnade und des Gebets wird ausgegossen. Das ist das, was wir am Pfingsten feiern. Und wenn der Geist der Gnade und des Gebets über uns ausgegossen wird, dann haben wir diesen Moment von Sündenüberführung. Es ist nicht, der Pastor steht vorne, zeigt auf dein Leben und sagt, ach, das läuft alles schlecht bei dir, sondern du wirst überführt werden von innen. Du wirst spüren, wie der Geist Gottes kommt und sagt, das ist ein Punkt. Vielleicht sind es gar nicht so viele, vielleicht sind es sehr viele. Ich habe keine Ahnung, wie es bei dir innen drin gerade aussieht. Aber es wird Dinge geben, wo der Geist Gottes kommt und sagt, das möchte ich gerne mit dir angehen. Und vielleicht kann es heute Abend ein erster Moment sein. Wir haben in unserem Jahreszyklus sind wir wieder an diesem Punkt, dass wir 3 Wochen lang Gebetsabende hier veranstalten wollen. Wir machen das in all unseren Standorten und wir starten heute Abend 18:30 hier mit dem ersten Abend, wo wir für unsere Gemeinde, für uns persönlich, für diese Stadt beten wollen, um genau das zu erleben, dass der Geist der Gnade und des Gebets neu ausgegossen wird über Pforzheim, Stuttgart, über Heilbronn, über Ulm, über jede Stadt in Deutschland und der ganzen Welt. Aber wir fangen mal klein an und beten es über unsere Church und über unsere Stadt. Glaube ich, groß genug schon. Ich glaube, wenn wir das anfangen, die nächsten Wochen, wenn wir uns Zeit nehmen, und ich lade dich ein, wir haben ganz oft ist unser Terminkalender bis oben hin genagelt voll, aber die Zeit in der Gegenwart Gottes, die muss immer eine Priorität für uns haben. Die Zeit in der Gemeinschaft mit anderen Christen und im Gebet, die sollte immer erste Priorität in unserem Leben bekommen. Warum? Weil der Feind so schnell kommt und dir wichtigere Dinge hineinschiebt und sagt, jetzt ist das dran, ah, ich habe das geplant, ah, das ist nicht so wichtig. Hey, und es ist so, so entscheidend, dass wir das neu lernen, zu sagen, was ist das Wichtigste? Die Zeit, die ich mit meinem Jesus habe, wo ich Heilung erfahren darf, Erfüllung erfahren darf, neues Ding nach vorne geht, mein Leben nochmal wie aufgeräumt werden darf auch. Und wisst ihr, die Geschichte geht weiter, sie reden den ganzen Tag darüber. Also es ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob du schon mal 11 Kilometer gewandert bist, das ist jetzt keine Riesenstrecke, da läuft man vielleicht, also wenn du sehr, sehr langsam läufst, zwischen 3 und 5 Stunden vielleicht, aber dann läufst du schon wirklich so. Wenn du so einen normalen Gang hast, ich bin vor 2 Jahren, habe ich den Lechweg gewandert mit meinem besten Kumpel und wir hatten Etappen zwischen 13, 15 Kilometer pro Tag und 20 und 25 Kilometer pro Tag. Und wir sind im Schnitt zwischen 3 und 5 Stunden jede dieser Strecken gelaufen. Gut, wir hatten einen relativ zügigen Gang drauf auch. Aber ich finde, wenn man redet, und mein Kumpel und ich, wir haben ultra viel geredet. Also es war nicht so, dass wir jetzt nur schweigend nebeneinander her gejoggt sind, sondern wir sind wirklich so und haben über alles Mögliche geredet. Deswegen habe ich dieses Bild von diesen beiden Jüngern so vor Augen, wie sie da am Wandern sind und laufen. Und plötzlich heißt es hier, sie haben den ganzen Tag damit verbracht, 11 Kilometer zu laufen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie dann immer wieder mal hingesessen sind und gesagt haben, boy, was der erzählt, wow. Und dann kommen sie am Abend und wünschen sich, dass Jesus bei ihnen bleibt. Sie haben bis hier immer noch nicht gecheckt, dass Jesus Jesus ist. Sie haben, was sie gemerkt haben, sie haben sich wohlgefühlt bei ihm. Was sie gemerkt haben, das, was er erklärt hat, hat er in Vollmacht gelehrt. Das, was er getan hat, war ein Unterschied in ihrem Leben. Und ich glaube ja zutiefst, dass Dinge, die Jesus macht, Handlungen, die Jesus in der Bibel beschreiben lässt, dass sie mit einer puren Absicht dort stehen. Und es heißt hier, als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. An was erinnert uns diese Szene? Noch keine 4 Tage her in dieser Geschichte, dass sie Abendmahl miteinander gefeiert haben. Als Jesus da saß und das Brot gebrochen hat und es verteilt hat. Was sehen sie in diesem Moment? Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Moment verschwand er. Es steht dann danach, sie haben seine Wundmale gesehen auf einmal und haben gecheckt, hey, wir waren den ganzen Tag mit Jesus unterwegs. Was machen sie? Sie packen ihre 7 Sachen und rennen zurück nach Jerusalem, zurück zur Gemeinschaft. Und sie erzählen, hey, wir haben Jesus getroffen. Und die anderen Jünger, die in Jerusalem geblieben sind, sagen, ja, wir auch. Lass uns eine Party feiern. Wir sind jetzt 500 Leute, die Jesus gesehen haben. Was passiert daraus? Es passiert das größte Movement der Geschichte. Menschen, die sich kreuzigen lassen haben, die sich steinigen lassen haben. Menschen, die in alle Welt gegangen sind, um diese Hoffnungsbotschaft zu erzählen. Jesus ist nicht mehr im Grab. Er ist auferstanden. Und er hat wirklich verrückte Dinge dann noch gemacht. Also er ist ja nicht so einfach so, hey, ich mach die Tür auf und komm rein und sag, hi, hier bin ich. Ich habe mal 3 Tage Urlaub gemacht und bin wieder da. So, er kommt durch die Wand herein. Er schwebt auf einer Wolke nachher weg. Da passieren Dinge, die kannst du dir nicht erklären. Und es gibt heute immer noch Menschen, die hinstehen und sagen, die Jünger sind verrückt gewesen und haben sich das alles eingebildet. Ich weiß nicht, ob ich mich töten lassen würde für eine Idee, die ich nicht verstanden habe. Für eine Überzeugung, die ich nicht in meinem Herzen gespürt habe. Wo stehst du heute? Hast du Enttäuschungen, Enttäuschungen gehabt, die so nicht erfüllt wurden? Und ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir sie haben, sondern wir müssen erkennen, dass wir sie haben. Die Frage, die ich hier stellen möchte, ist, diese Hoffnungslosigkeit, ist diese Enttäuschung so mächtig, dass du neben Jesus hergehen kannst und nicht erkennst, dass Jesus in deinem Leben unterwegs ist mit dir. Das kann ganz schnell passieren. Wir können die Christen uns nennen und können verpassen, dass Jesus mit uns unterwegs sein möchte. Warum? Weil wir uns auf Dinge fokussieren, die unseren Blick wegziehen von der Herrlichkeit Gottes. Und Gott ist ein Gott, der gute Pläne hat. Als Jesus an dieses Kreuz ging, war sein Plan, dass er ihn nicht von diesem Kreuz runtergeholt hat, um ein großes Wunder zu tun, war sein Plan. Manchmal fühlen wir uns wie gekreuzigt in unserem Leben, weil wir Dinge aufgeben müssen und denken, sie waren noch voll gut und wichtig und es war super, dass ich das gemacht habe. Und Gott sagt, hey, ich lasse es zu, dass es anders ist. Die Frage ist, glauben wir das heute noch? Glauben wir, dass Gott heute noch in meine Sorgen und Probleme eingreifen kann? Glauben wir, dass wenn Dinge am Kreuz hängen unseres Lebens, dass Gott im Hintergrund ein großes Wunder tut, das wir gerade noch nicht sehen können? Glauben wir, dass Gott uns eine Hoffnung in unsere Hoffnungslosigkeit geben kann? Glauben wir das? Amen. Amen. Und Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich möchte beten, dass wir das, was wir gerade gehört haben, dass wir das erleben dürfen. Dass du, Geist der Gnade und des Gebets, jetzt über uns kommst. Dass du uns Dinge aufzeigst und uns in eine tiefe Traurigkeit führst über Dinge, die nicht göttlich sind in unserem Leben, Jesus. Warum? Dass wir sie wirklich dir geben. Dass wir nicht nur fromm tun und sagen, ja, Halleluja, ich gebe dir das jetzt. Und wir uns kaum von dir weg, von diesem Gebet abwenden und es schon wieder tun. Und Jesus, ich bete, dass du uns aufzeigst, wo wir Wurzeln der Bitterkeit in unserem Herzen tragen. Jesus, ich bete, dass du uns aufzeigst, wo wir Hoffnungslosigkeit wie eine Trophäe vor uns hergetragen haben und gesagt haben, ich hab aufgegeben. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst mit deiner überführenden Kraft. Wir wollen diesen nächsten Song nehmen und wirklich, ich lade dich ein, einfach selber nochmal ins Gebet zu gehen und zu sagen, Geist Gottes, hier bin ich. Zeig du mir Dinge auf. Zeig du mir Dinge auf, die dir gerade keine Ehre machen. Zeig du mir Dinge auf, dass ich ein Bote der Hoffnung ganz neu für dein Reich und für die Menschen sein kann, die dich noch nicht kennen.